Bewusstsein. Wir befinden uns am Beginn einer tiefgreifenden Wandlung unserer gesellschaftlichen Lebensverhältnisse. Welche Gedanken und Inspirationen können uns dabei helfen, diesen Wandel zu bejahen und zu gestalten? Eine Sendung von Roland Steidl.
Ja, heute gibt es die letzte Sendung zu Albert Schweitzer und für mich nicht als auch, ich sag mal, ein bisschen philosophisch geschulten Menschen, ist das in mancher Hinsicht der Höhepunkt. Und auch der Punkt, wo ich Albert Schweitzer kennenlernte, ich habe es am Anfang schon angedeutet, nämlich die Auseinandersetzung mit seiner Ehrfurcht vor dem Leben. Die war vor einiger Zeit, war sie mal sehr diskutabel. Heute ist sie weg, aber ich werde den zentralen Text, ja, den Schweitzer dazu veröffentlicht hat, werde ich lesen. Und wir können dann staunen darüber, ja, dass die erste öffentliche Darlegung der Grundgedanken zur Ehrfurcht vor dem Leben am 23. Februar 1919 in einer Predigt in Straßburg stattgefunden hat. Also sie hat es nicht erst auf die Umweltkrise zu unserer Zeit bezogen, sondern es ist vermutlich die Konsequenz aus seiner Erfahrung mit Afrika. So denke ich. Also, ich lese. Und ich lese jetzt durchgehend, ja, und dann am Schluss kann ich noch ein bisschen kommentieren. Schweitzer sagt, gut ist, Leben erhalten und fördern. Schlecht ist, Leben hemmen und zerstören. Sittlich sind wir, wenn wir aus unserem Eigensinn heraustreten, die Fremdheit den anderen Wesen gegenüber ablegen und alles, was sich von ihrem Erleben um uns abspielt, miterleben und miterleiden. In dieser Eigenschaft erst sind wir wahrhaft Menschen. In ihr besitzen wir eine eigene, unverlierbare, fort und fort entwickelbare, sich orientierende Sittlichkeit. Die Ehrfurcht vor dem Leben und das Miterleben des anderen Lebens ist das große Ereignis für die Welt. Die Natur kennt keine Ehrfurcht vor dem Leben. Sie bringt tausendfältig Leben hervor in der sinnvollsten Weise und zerstört es tausendfältig in der sinnlosesten Weise. Durch alle Stufen des Lebens hindurch, bis in die Sphäre des Menschen hinan, ist furchtbare Unwissenheit über die Wesen ausgegossen. Sie haben nur den Willen zum Leben, aber nicht die Fähigkeit des Miterlebens, was in anderen Wesen vorgeht. Sie leiden, aber sie können nicht mitleiden. Der große Wille zum Leben, der die Natur erhält, ist in rätselhafter Selbstentzweiung mit sich selbst. Die Wesen leben auf Kosten des Lebens anderer Wesen. Die Natur lässt sie die furchtbarsten Grausamkeiten begehen. Sie leitet Insekten durch Instinkt an, mit ihrem Stachel Insekten anzubohren und ihre Eier in sie hineinzulegen, dass das, was sich aus dem Ei entwickelt, von der Raupe leben und sie damit zu Tode quälen soll. Sie leitet die Ameisen an, sich zusammenzutun und ein armes, kleines Wesen anzufallen, um es zu Tode zu hetzen. Schaue der Spinne zu. Wie grauenvoll ist das Handwerk, das sie die Natur gelehrt. Die Natur ist schön und großartig, von außen betrachtet. Aber in ihrem Buch zu lesen ist schaurig. Und ihre Grausamkeit ist so sinnlos. Das kostbarste Leben wird dem Niedersten geopfert. Einmal atmet ein Kind Tuberkelbazillen ein. Es wächst heran, gedeiht, aber Leiden und früher Tod sitzen in ihm, weil diese niedersten Wesen sich in seinen edelsten Organen vermehren. Wie oft packte mich in Afrika das Entsetzen, wenn ich das Blut eines Schlafkranken untersuchte. Warum saß der Mann mit leidverzerrtem Gesicht da und stöhnte, »Oh, mein Kopf, mein Kopf!« Warum musste er Nächte hindurch weinen und elend sterben? Weil da, unter dem Mikroskop, feine, kleine, blasse Körperchen, 10 bis 14.000stel Millimeter lang, vorhanden waren, oh, nicht viele, oft nur ganz wenige, so dass man zuweilen Stunden suchen musste, um nur eines zu entdecken. Die Welt, dem unwissenden Egoismus überantwortet, ist wie ein Tal, das im Finstern liegt. Nur oben auf den Höhen liegt Helligkeit. Alle müssen in dem Dunkel leben, nur eines darf hinaus, das Licht schauen, das Höchste, der Mensch. Er darf zur Erkenntnis der Ehrfurcht vor dem Leben gelangen, er darf zu der Erkenntnis des Miterlebens und Mitleidens gelangen, aus der Unwissenheit heraustreten, in der die übrige Kreatur schmachtet. Um diese und diese Erkenntnis ist das große Ereignis in der Entwicklung des Seins. Hier erscheinen die Wahrheit und das Gute in der Welt. Das Licht glänzt über dem Dunkel. Der tiefste Begriff des Lebens ist erreicht, das Leben, das zugleich Miterleben ist, wo in einer Existenz der Wellenschlag der ganzen Welt gefühlt wird. In einer Existenz das Leben als solches zum Bewusstsein seiner selbst kommt. Das Einzeldasein aufhört, das Dasein außer uns in das Unserige hereinflutet. Wir leben in der Welt und die Welt lebt in uns. Doch was uns die Fähigkeit und den Willen zum Miterleben bedroht, ist die sich immer wieder aufdrängende Überlegung, es nützt ja nichts. Was du tust und kannst, um Leiden zu verhüten, um Leiden zu mildern, um Leben zu erhalten, ist ja doch nichts im Vergleich mit dem, was geschieht auf der Welt, um dich herum, ohne dass du etwas dazu tun kannst. Gewiss, es ist furchtbar, sich vorstellen zu müssen, in wie vielem wir ohnmächtig sind, ja, wie viel Leid wir selbst anderen Wesen schaffen, ohne es verhindern zu können. Du gehst auf einem Waldpfad. Die Sonne scheint in hellen Flecken durch die Wipfel hindurch, die Vögel singen, tausend Insekten summen froh in der Luft. Aber dein Weg, ohne dass du etwas dafür kannst, ist tot. Da quält sich eine Ameise, die du zertreten, dort ein Käferchen, das du zerquetscht. Dort windet sich ein Wurm, über den dein Fuß gegangen. In das herrliche Lied vom Leben klingt die Melodie von dem Weh und Tod, die von dir, dem unschuldig Schuldigen kommen, hinein. Und so fühlst du in allem, was du Gutes tun willst, die furchtbare Ohnmacht, zu helfen, wie du wolltest. Dann kommt die Stimme des Versuchers und sagt dir, warum dich denn quälen? Es hilft nichts, gib es auf, werde gleichgültig, werde gedankenlos und gefühllos wie die anderen. Noch eine andere Versuchung tritt auf. Mitleiden heißt leiden. Wer einmal das Weh der Welt in sich erlebt, der kann nicht mehr glücklich werden in dem Sinne, wie der Mensch es möchte. In den Stunden, die ihm Zufriedenheit und Freude bringen, ist er nicht imstande, sich unbefangen dem Behagen hinzugeben, sondern das Weh, das er miterlebt, ist da. Er hat gegenwärtig, was er geschaut. Er gedenkt des Armen, den er angetroffen, des Kranken, den er geschaut, des Menschen, von dessen schwerem Schicksal er gelesen. Und dunkel fällt in die Helligkeit seiner Freude. Und so fort und fort. In der fröhlichen Gesellschaft ist er plötzlich geistesabwesend. Und da sagt der Versucher wieder, so kann man nicht leben. Man muss absehen können von dem, was um einen vorgeht. Nur keine so große Empfindsamkeit. Erziehe dich zur notwendigen Gefühllosigkeit. Leg einen Panzer an. Werde gedankenlos wie die anderen, wenn du vernünftig leben willst. Zuletzt kommen wir dann so weit, dass wir uns schämen, das große Miterleben und das große Mitleiden zu kennen. Wir verheimlichen es voreinander und tun, als wäre es uns etwas Törichtes, so etwas, das man ablegt, wenn man anfängt, ein vernünftiger Mensch zu werden. Dies sind die großen Versuchungen, die uns unversehens die Voraussetzung, aus der das Gute kommt, zugrunde richten. Seid wachsam gegen sie. Der ersten Begegnung, indem du dir sagst, das Mitleiden und Mithelfen ist für dich eine innere Notwendigkeit. Alles, was du tun kannst, wird in Anschauung dessen, was getan werden sollte, immer nur ein Tropfen statt eines Stromes sein. Aber es gibt deinem Leben den einzigen Sinn, den es haben kann, und macht es wertvoll. Wo du bist, soll, so viel an dir ist, Erlösung sein. Erlösung von dem Elend, das der in sich selbst entzweite Wille zum Leben in die Welt gebracht hat. Erlösung, wie sie nur der wissende Mensch bringen kann. Das Wenige, das du tun kannst, ist viel, wenn du nur irgendwo Schmerz und Weh und Angst von einem Wesen nimmst, sei es Mensch, sei es irgendeine Kreatur. Leben erhalten ist das einzige Glück. Der anderen Versuchung, dass das Miterleben dessen, was um dich vorgeht, Leiden für dich ist, begegnet dadurch, dass du dir bewusst wirst, dass mit dem Mitleiden zugleich die Fähigkeit des Mitfreuens gegeben ist. Mit der Abstumpfung gegen das Mitleiden verlierst du zugleich das Miterleben des Glücks der anderen. Und so wenig das Glück ist, das wir in der Welt erschauen, so ist doch das Miterleben des Glücks um uns herum mit dem Guten, das wir selbst schaffen können, das einzige Glück, welches uns das Leben erträglich macht. Und zuletzt hast du gar nicht das Recht zu sagen, ich will so sein oder so, weil du meinst, dass du so glücklicher bist als anders, sondern du musst sein, wie du sein musst, wahrer, wissender Mensch. Mensch, der mit der Welt lebt, Mensch, der die Welt in sich erlebt. Ob du damit nach der gewöhnlichen Auffassung glücklicher bist oder nicht, ist gleichgültig. Nicht das Glücklichsein, verlangte die geheimnisvolle Stimme in uns. Ihr zu gehorchen ist das Einzige, was befriedigen kann. So sage ich euch, lasst euch nicht abstumpfen. Bleibt wach, es geht um eure Seele. Wenn ich in diesen Worten, in denen ich das Innerste meiner Gedanken preisgebe, euch, die ihr jetzt hier seid, zwingen könnte, dass ihr den Trug, mit dem uns die Welt einschläfern will, zerreißt, dass keiner von euch mehr gedankenlos sein kann, dass ihr nicht mehr davor erschauert, die Ehrfurcht vor dem Leben und das große Miterleben kennenlernen zu müssen, euch darin zu verlieren, dann wäre ich zufrieden und würde meine Tätigkeit als gesegnet ansehen. Ja, das ist ein gewaltiger Text, ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich würden viele Menschen, die ihn kennenlernen oder die ihn jetzt gehört haben, sagen, das ist eine Überforderung, nicht? Das ist doch unmöglich. Wie soll man so leben? Aber im Grunde genommen, ich würde ihm schon zustimmen. Ja, selbst würde ich mich auch als jemand einschätzen, der zum Leiden der Welt und zu dem Wahnsinn und den Verrücktheiten, die Tag für Tag in den Zeitungen und woanders stehen, ja, oder im Radio oder im Fernsehen zu sehen sind. Ich würde auch sagen, ich kann nicht anders, als in irgendeiner Weise das mitzuerleben, teilweise auch mitzuleiden, teilweise auch zu weinen oder wie auch immer. Und ich halte das im Grunde genommen für eine sehr hohe menschliche Kultur. Tatsächlich ist es so, dass die Spaßgesellschaft, die Eventgesellschaft, ja, die Verdrängungsgesellschaft, die Abwehrgesellschaft, in der wir leben, ja doch nichts anderes kann und tut, als das Leiden in der Welt zu vergrößern. Egal wie und wo, ob es der digitale Kolonialismus, den ich noch gar nicht genannt habe heute, ja, ob es das ist oder ob es unsere verschiedensten Konsumnöte sind, die wir haben müssen und dabei eigentlich die Natur zerstören und berauben. Ja, es wird ja tatsächlich dieser Wahnsinn immer ärger und wir tun nichts anderes, als uns darüber hinwegzutäuschen. Ich sag mal, wir im Sinne ein größerer Teil der Gesellschaft. Ich weiß sehr wohl, dass es Menschen gibt, und das sind auch nicht wenige, die sensibel sind, die eben leidensbereit und leidensfähig sind und die alles dazu tun möchten, damit wir uns ändern.
Sie hörten Bewusst Sein. Gedanken von Roland Steidl. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach. Interpretiert von Harald Simada. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung.